Briefe, das ist ja, habe ich gesagt, so ein Thema oder das Thema in diesem Gottesdienst. Briefe, ein Umschlag, den Sie ja bekommen und Sie dürfen durchaus auch gerne an jemand anderes einen Brief schreiben. Und wenn Ihnen nämlich da keiner einfällt aus der Gemeinde, es gibt ja genug, die Sie kennen und sagen, ach, das würde mal schön sein, dem einen Brief zu schreiben. Briefe bewirken etwas. Auch eine Depesche hat etwas bewirkt. Und da in die Geschichte dieser Depesche lassen wir uns jetzt mal einen Augenblick mit hineinnehmen.
Anfang Juli 1870, durchaus ironisch. Bad Ems wird bald zum Schauplatz für ein wenig diplomatisches Ringen. Sehr zum Unwillen eines besonderen Kurgastes, des preußischen Königs. Wilhelm I. wünscht eigentlich Ruhe und ja, Frieden. Doch stattdessen rückt ihn der französische Gesandte Graf Benedetti auf die Pelle. Wilhelm soll ein Machtwort sprechen, als Oberhaupt des Hauses Hohenzollern, damit Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen seine Kandidatur auf Spaniens Thron zurückzieht.
Andernfalls gibt es Krieg.
So schreibt es unverblümt in einem Telegramm an Benedetti, dessen Auftraggeber, Frankreichs Außenminister Grammont. Kriegsambitionen gab es indes schon zuvor, beiderseits des Rheins. In Frankreich sieht Grammont in der Thronfrage nun die Chance, sich endlich an Preußen zu rächen. Für die als Demütigung empfundenen außenpolitischen Niederlagen der letzten Jahre und den Aufstieg Preußens. Der Historiker Tobias Aran versucht, Grammonts Gedankengänge nachzuvollziehen.
Sollte es gelingen, Preußen als Drahtzieher hinter Leopolds Kandidatur zu entlarven und gleichzeitig durch Kriegsdrohungen einen Rückzug des Hohenzollerns zu bewirken, wäre dies ein Triumph, der das Risiko eines militärischen Konflikts lohnte. Sollte sich Preußen darauf nicht einlassen, stünde der Krieg vor der Tür, den die Belizisten um Frankreichs Kaiserin Eugenie ohnehin wünschen. Grammont sieht sich so in einer Situation, in der er nur gewinnen kann.
Wilhelm sorgt schließlich für den Rückzug Leopolds von der Kandidatur. Damit könnte die Sache glimpflich enden. Doch die Kriegspartei in Paris will nun mehr. Also fängt Benedetti den Preußenkönig tags darauf an der Promenade ab. Er möge erklären, auch zukünftige Kandidaturen zu unterbinden. Wilhelm wird die Sache nun zu Wort. Zumal nicht er, sondern Bismarck den Hohenzoller Leopold zur Kandidatur gedrängt hat. Benedetti muss nach Paris telegrafieren.
Der König hat unsere Unterredung beendet, indem er sagte, dass er eine solche Bindung weder eingehen könne noch wolle.
Weitere Audienzen für Frankreichs Gesandten lehnt der König ab. Bismarck in Berlin erfährt per Telegramm der eigentlichen Emser Depesche von den Vorgängen. In der von ihm redigierten Fassung gelangt der Telegramminhalt dann an die Öffentlichkeit. Historiker Tobias Arendt urteilt:
Bismarcks Änderungen und Kürzungen führen zu einer keineswegs fehlerhaften Darstellung. Er spitzt die Ereignisse allerdings in einer Weise zu, die bewusst provokant angelegt ist. In dieser Version steht Benedetti wie ein begossener Pudel da, ohne Garantie vom König stehen gelassen.
In jedem Fall heizt Bismarcks Darstellung der Ereignisse in Ems die Stimmung in Frankreich weiter an, wie der britische Historiker Christopher Clark beschreibt.
Paris war außer sich vor Wut und ordnete in Erwartung eines landesweiten nationalen Aufruhrs die Mobilmachung für den nächsten Tag an.
Mobilmachung für einen Krieg, der auf beiden Seiten, Preußen wie Frankreich, schon geraume Zeit erwogen wurde. Angezettelt wird er nun wegen einer Lappalie.
Was Briefe oder eine Depesche so anrichten können. Bevor wir zum Predigtext für den heutigen Sonntag und zur Predigt kommen, möchte ich noch ein paar geschichtliche Daten nennen, die wir so in dieser Woche hinter uns haben und einige, die wir vor uns haben. Und es kann auch eine Anregung sein, das ins Gebet mit aufzunehmen. Letzten Sonntag habe ich schon gesagt, der 7. Oktober, dieser Terroranschlag auf Israel, der 9. Oktober mit den Friedensgebeten, den Montagsdemonstrationen und da ist immer wieder die Diskussion, wer war denn zuerst und was ist wichtiger, Plauen, Leipzig, ich denke, alles gehört zusammen. Auch in Görlitz und vor einigen Jahren dieser Anschlag auf die Synagoge in Halle, 9. Oktober. Gestern war, wie soll ich das sagen, ich könnte es ganz einfach sagen, aber ich will es mal so benennen, die Streitfrage wäre bei uns, was ist unser höchster Feiertag? Ist es Karfreitag oder Ostern? Gar nicht so leicht zu sagen, ich würde es zusammennehmen, Karfreitag und Ostern, als unser höchster Feiertage, die sich aufeinander folgen. Gestern war Israels höchster Feiertag, der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Und es folgen in dieser nächsten Zeit das, was wir schon gefeiert haben, das Erntedankfest, nämlich Sukkot, das Laubhüttenfest am 17.10. und dann am 25.10. Simchat Torah. Das Fest, das Freudenfest auf die Weisungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, im 3. Kapitel, ich lese ab Vers 1 bis Vers 6, fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln der Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ja, ja, Paulus mal lieber, mal wieder. Was hatte er, wenn wir ihn heute befragen würden, was hätte er für Grund gehabt, zu klagen und zu jammern? Wird nicht für voll genommen, wird immer angefeindet, wird in Frage gestellt. Und das auch hier gibt er ja weiter. Da sind welche in die Gemeinde hineingekommen, die haben anscheinend Empfehlungsbriefe mitgebracht. Sie wurden empfohlen von, ich weiß nicht von wem, als gute Christen, als, ich weiß nicht, wofür sie empfohlen worden sind. Und dann schauen sie den Paulus an und sagen, und du, mein lieber Paulus, wo sind denn deine Empfehlungsschreiben? Wo sind denn deine Empfehlungsbriefe? Hast du aus der Jerusalemer Gemeinde Empfehlungsbriefe mitbekommen, mit Brief und Siegel, mit Unterschrift und so? Sie zweifeln ihn also an. und stecken damit auch die Gemeindeglieder an. Das ist ja das Schlimme. Wenn da so welche kommen, die so quer treiben oder aufwiegeln, in ihrem Herzen haben, das ist ansteckend. Das verbreitet sich. Das ist wie so ein Gift, das sich freisetzt und andere mit ansteckt und wuchert. Und vielleicht salopp gesagt, in heutigem Deutsch würde Paulus gesagt haben, seid ihr noch bei Trost? Hallo, geht's euch noch gut? Was soll ich mit Empfehlungsbriefen? Die sagen gar nicht so arg viel aus. Die können gefälscht sein, die können beschönigt sein. Aber ich habe einen Empfehlungsbrief. Ja, eigentlich hat er mehrere Empfehlungsbriefe und sagt, diese Gemeinde, damals Korinth, diese Gemeinde ist mein Empfehlungsbrief. Die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde, wo immer er war und Gemeinde gegründet hat, sagt, schaut auf die Früchte, schaut auf das, was geworden ist. Das ist Empfehlungsbrief. Darauf schaut. Und er nimmt sich letztendlich ja zurück und sagt, ist das mein Verdienst? Nein. Es ist Gottes Verdienst. Ich bin nur Diener. Ich gebe das nur weiter, was ich empfangen habe, sagt Paulus, und diene damit den Menschen. Und das schreibt er uns heute auch, wenn wir dieses Wort lesen. Wir sind Briefe. Diese Gemeinde ist ein Brief Christi. Geschrieben nicht mit Tinte, geschrieben mit dem Geist Gottes. Und zunächst, das ist das Wichtige. Es kommt darauf an, dass der Geist Gottes Raum hat. Unter uns, in unserer Gemeinde, in unserem eigenen Leben. Damit der Geist Gottes das, was von Gott kommt, in unsere Herzen hineinlegt, in unsere Herzen hineinschreibt. Die Wahrheit, die von Gott kommt. Wir können, wir sollen, wir dürfen die Schrift lesen, die Bibel lesen, weil sie Gottes Wort ist. Aber in unseren Herzen lebendig und verändernd wird sie durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist. Wenn wir jeden Buchstaben wörtlich nehmen, kann das unbarmherzig werden. Aber wir haben einen barmherzigen Gott, der uns durch seine Güte zur Umkehr leitet, nicht durch reinen Buchstaben. Weil der reine Buchstabe nicht auf den Menschen schaut. Aber Gott schaut auf jeden von uns und weiß, mit jedem von uns in einer guten Weise umzugehen. Uns, wenn nötig, zur Umkehr zu leiten oder auch zu ermutigen, Glauben zu wecken in uns und zu erhalten und dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen. Das geschieht nicht durch das reine Wort. Es geschieht, indem in das Wort hinein der Geist Gottes kommt und es für dich und für mich lebendig macht. Und es beginnt, in unser Herzen geschrieben zu werden und uns zu verändern. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, haben wir in dem Lied zuvor gesungen. Aber wir dürfen dankbar sein, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Und das war das, was die in die Gemeinde gekommen sind mit ihren Empfehlungsschreiben, aber versuchten, nämlich den Buchstaben, das Gesetz zu bringen. So muss es sein und nicht anders. Und wehe, du folgst dem so nicht. Das ist Gesetz. Und da wird nachgeschoben, wenn du das nicht so umsetzt, bist du verdammt. Dann kannst du von Gott nicht angenommen sein. Aber wer ist denn die Erfüllung des Gesetzes? Jesus Christus. Christus selbst. Und wenn wir ihn als den in Fleisch gekommene sehen, der in die Welt gekommen ist, dann sehen wir, wie Gott der Vater auch ihn wie einen Brief, einen öffentlichen, einen offenen Brief nimmt, in dem wir lesen können, so ist Gott. Wir haben es im Evangelium auch gehört, wo er genau diesen Buchstaben der Pharisäer genommen hat und die Sichtweise Gottes dazu gegeben hat. Wir sehen, wie Jesus umgegangen ist mit der Frau am Brunnen, wo er sagt, du hast viele Männer gehabt. Aber er sagt nicht, deshalb bist du verdammt, sondern er bietet ihr das Evangelium an. Er bietet ihr an, in ihm, in Jesus, kann sie neues Leben empfangen, kann sie Heilung empfangen. Die beim Ehebruch erwischt worden ist. Dann gehe hin und sündige nicht hinfort wieder. Jesus weist niemanden zurück. Er lehnt niemanden ab. Er lädt ein. Und wenn wir das als den Brief Gottes auch an uns sehen, dann ist das so, nicht wir sind diejenigen, die über Menschen richten und urteilen und zu sagen haben, du musst erst so und so werden, dann, sondern wir können die Menschen, jeden Menschen segnen. Wir können ihnen auch ein Brief Christi sein, wo wir sagen, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Und das macht was mit meinem Leben. Es verändert mich, es gibt mir eine andere Sichtweise. Es öffnet mir den Blick der Menschen, wie Gott sie sieht. Wie sein Herz für sie schlägt, wie er sie einlädt und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sind wir alle, mühselige und beladene. Kommt her zu mir. Und dann ist dem Geist Gottes überlassen, wie er die nächsten Schritte mit jedem Menschen geht. Wenn der Geist Gottes jemand überführen will, dann wird er es tun. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wo der Geist Gottes anpacken will. Aber ich darf es ihm zutrauen, dass er genau weiß, was er tut, wann er was tut und anpackt und jeden von uns an die Hand nimmt und führt. Darin dürfen wir Brief Christi sein. Nicht indem wir sagen, wir müssen ein Hochglanzpapier sein oder ein Hochglanzbrief sein. Nein. Wir sind, wie wir sind. So sah Paulus auch die Gemeinde in Korinth. Er sagte, alles Menschen. Nicht mehr und nicht weniger. Alles Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen, die nicht vollkommen sind, Menschen, die vielleicht hier und da noch eine Leiche im Keller haben, Menschen mit komischen Gedanken und die mit ihrem Glauben noch lange nicht fertig sind, die auf dem Weg sind, im Werden sind. Das sind wir alle. Da ist die, sind wir nicht anders als die Gemeinde in Korinth. Auch nicht anders als in dieser Versuchung, wer kommt denn da, wer ist denn da und darf der überhaupt? Aber in alledem sind wir, wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen, wenn wir Christus eingeladen haben in unser Leben, wenn er der Herr ist, sind wir diejenigen, in denen er schreibt durch seinen Geist. Und das so auch der Wille Gottes darf gelesen werden. Es gab Theologen, die sagten, Glaube ist Privatsache. Nein, überhaupt nicht. Wenn Glaube in der Stube gelebt wird, wie soll der Brief denn draußen gelesen werden? Wenn es heimlich gelebt wird, dann kann das nicht in die Öffentlichkeit. Wir sind berufen, Zeugen Jesu Christi zu sein, lebendige Briefe Jesu zu sein, in aller Unvollkommenheit. Aber so, dass Menschen in unserem Lebensverlauf mitlesen können und sehen können, hey, da ändert sich ja was. Und wenn es Christi schreibt und wir Christus nachfolgen, ändert es sich immer zum Guten. Auch wenn es uns immer wieder mal zurückwirft und wir wieder ans Kreuz müssen und sagen, Herr, ich habe gesündigt, bekenne dir das, bitte dich um Vergebung. Auch das gehört dazu, dass dieser Brief ein ehrlicher Brief ist und nicht einer, der irgendetwas vorgibt. Das wird ja heute durchaus immer wieder auch gemacht. Das werden ja keine Briefe mehr in dem Sinne geschrieben. Wer schreibt überhaupt noch Briefe? Sondern, ja, wenige. Das wird entweder mit per sozialen Medien und was weiß ich, was da, bitte? Ja, Mahnungen, das ist aber, naja gut. Oder Rechnungen, ne? Genau sowas. Aber in den sozialen Medien, man kann ja vieles geben und man kann sie auch verstellen, dass man seine eigene Persönlichkeit gar nicht mehr darlegt und da kann man gut irgendetwas vorgaukeln, was man gar nicht ist oder eine Person, die man gar nicht ist. Nein, sagt Paulus und nein, sagt auch Jesus, das nicht. Wir dürfen sein, wer wir sind, an der Hand unseres Gottes, unter der Führung des Heiligen Geistes, unter der Herrschaft Jesu Christi. Und dann Glauben leben. Nicht, wie wir uns ihn vorstellen oder denken, so soll es sein, das wäre wieder Buchstabe, der tötet, sondern wie uns der Geist Gottes führt, in aller Vorläufigkeit und in aller Unzulänglichkeit, denn das sind wir. Wir kriegen es ohne den dreieinigen Gott nicht hin. Aber er hört nicht auf. Er hört nicht auf, in unser Leben hineinzuwirken, in unser Leben hineinzuschreiben, uns diesen Weg der Transformation, der Verwandlung zu gehen, bis wir dann bei ihm einmal vollkommen sein werden. Aber das ist das Ermutigende, wenn das andere Menschen an uns lesen und sehen, wie wir an die Hand genommen werden, wie wir uns lernen, auf Gott zu verlassen, gerade in schwierigen Zeiten, gerade wo wir verzweifelt sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, zu sagen, aber ich habe jemanden, an den ich mich wenden kann, der mir Fundament ist, der mir Schutz ist, der mich auferbaut, der mich hindurchführen wird. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber ich weiß, bei wem ich sicher bin, dass ich Christus in mir habe, dass ich Gott an meiner Seite weiß. Und dann dürfen Menschen merken, hey, die, die in die Gemeinde gehen, sind ja gar nicht anders dran wie wir auch. Aber sie haben ein Fundament, das anders ist. Und das einladend ist, zu sagen, hey, wenn die das trägt, wenn der Glaube sie trägt, wenn diese Beziehung zu Jesus sie auch dadurch trägt, auch in aller Ehrlichkeit, ich habe Angst vor dem, was vor mir liegt, dann ist das wert, das, was ich da lese, an den anderen mitzugehen, auszuprobieren. In diesem Sinne sind wir Brief Christi, auch als Gemeinde, nicht als vollkommene Gemeinde, nicht als perfekte Gemeinde, aber als die, die Jesus zusammenruft und sagt, und ich will dich, ich will euch gebrauchen. Er will, dass unser Glaube nach außen hin sichtbar wird. Nicht aufgedrückt, nicht aufgesetzt, sondern auch natürlich. Natürlich heißt aber, dass wir sagen, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Führung als Gemeinde. Wir brauchen deine Führung als einzelne Gemeindeglieder, als Christen. Wir brauchen deine Führung. Wir brauchen deine Barmherzigkeit. Wir brauchen deine Korrektur. Wir brauchen deine Langmütigkeit. Wir brauchen deine Ermutigung. Und in allererster Linie, auf dem Fundament Jesu Christi, brauchen wir den Heiligen Geist. Denn er macht aus uns lebendige Briefe, die Leben hervorrufen können, weil er uns lebendig macht. Amen.